die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und darin soll das zum Ausdruck kommen, dass Gott in dieser Welt etwas dreht, dass es anders ist, ganz anders ist. Und natürlich können wir jetzt die Frage stellen, ja, ist es denn anders? Es ist doch eigentlich gar nicht anders. Und die Sache ist die, dass an der Welt ständig gedreht wird. Ich habe mal nachgedacht, wenn man so nachdenkt, da kam, fangen wir mal vor 500 Jahren mehr oder weniger die Reformation an, da gab es die Reformation und da wurde was gedreht an der Welt. Die Menschen haben plötzlich eine andere Möglichkeit gehabt, größere Freiheit vielleicht gehabt, größere Hoffnung gehabt zu glauben und die Welt war nicht anders. Und dann kam im 17. Jahrhundert die großen Religionskriege, Protestanten gegen Katholiken. 30 Jahre lang Krieg, man hat sich das um die Ohren geschlagen, wie man glaubt. Oder natürlich ist es oft so, dass viel, viel andere Interessen dahinter noch liegen, hinter dem, was man so vordergründig vielleicht vorhält. Und wieder war alles konfus und chaotisch. Und wenn man ins 18. Jahrhundert reinguckt, da sind auch sicherlich einige Kriege und zuletzt dann die Französische Revolution, wo auch vieles versucht wurde umzudrehen. Dann kommt Napoleon und bringt Europa durcheinander und dreht alles um in Europa. Und dann kommt schon zum Ende, also das sind ja immer nur so kleine Spots, die man so anguckt, im Beginn des 20. Jahrhunderts ja schon wieder der große Krieg, der Erste Weltkrieg und die Weimarer Republik, wo alles durcheinander gewirbelt wird und der Nationalsozialismus. Also das ist ja, wir gucken ja nur ausschnitthaft. Aber wenn man so in die Welt reinguckt, ständig wird gedreht und umgedreht und verändert. Und der große Wunsch ist eigentlich, zumindest wird das immer gesagt, dass doch endlich irgendwo es irgendwo zur Ruhe kommt, etwas neu wird. Und da setzt ja Ostern trotzdem an, muss man sagen. Und unser Predigtext, das war ja vorhin schon so ein bisschen mit Erstaunen festgestellt worden, der kommt aus dem Alten Testament. Also man kann sagen, ganz zu Beginn des Samuel-Buches, Gott schlägt ein neues Kapitel auf. Das könnte man im Samuel-Buch so mal bezeichnen. Gott geht eine Geschichte mit Menschen, mit seinem Volk schließlich, und da gibt es ein neues Kapitel. Da gibt es ein neues Kapitel des Ausblickes und der Ausrichtung, dass Gott eine Verheißung hineinlegt, dass ein König kommt oder einer, der etwas ändert. Der Gesalbte des Herrn, der Messias, der wirklich diese Welt auf den Kopf stellt oder vom Kopf auf die Füße, ich weiß es jetzt auch nicht. Aber so jedenfalls, er dreht da was. Und da klingt schon die Osterhoffnung an. Und ich fand das ganz, ganz toll, wie er ganz am Anfang so ein mächtiges Jubellied gesungen hat, so ein ergreifendes Lied. Und ich fand es auch toll, dass wir hier so ein kleines Zeugnis einer ganz normalen, einfachen Frau, Ruth, gehört haben. Und dieser Text hier, den ich lese, ist ein ergreifendes Jubellied und es stammt von einer ganz einfachen Frau. Und ich möchte uns das mal vorlesen. Ihr kennt vielleicht ein bisschen die Geschichte von Hannah, der Frau Elkanas. Ich muss vielleicht für manche Leute so ein bisschen vorwegschicken, eine schwierige Situation in der Ehe. Hannah kriegte keine Kinder, das war aber in vieler Hinsicht damals sehr, sehr lebensnotwendig für eine Familie. Was macht der arme Elkanah, der seine Frau lieb hat und der sie wirklich von Herzen lieb hat, aber keine Kinder bekommen kann? Wir können nur so versuchen, einzelne Gedanken nachgehen, was da eine Rolle spielte. Und das müssen wir auch ernst nehmen. Und wir dürfen nicht sagen, alles nur komische Sachen. Er nimmt eine zweite Frau, die Penina. Und die kriegt Kinder, viele Kinder. Und die wird stolz und überheblich. Und Die Hanna leidet. Sie leidet, dass sie eigentlich die geliebte Frau doch irgendwo hinten ansteht. An vielen Anlässen wird das deutlich und diese Penina lässt sie ihren Einfluss, ihre Macht, ihre Position spüren. Und die Hanna, die kommt vor Gott und fleht Gott immer wieder, wenn sie in das Heiligtum, damals gab es noch keinen Tempel, sondern immer noch so vielleicht so eine Vorstufe, eine Stiftshütte noch vielleicht, nach Silo ging, dort hat sie gebetet. Und dann kriegt sie dort bei einem dieser ganz intensiven Gebete von dem Priester Eli, der es eigentlich gar nicht so gut meinte, aber der dann doch sieht, sie meint es ernst mit Gott, kriegt sie so eine Verheißung, den Sohn, den du dir erbittest, den wirst du bekommen. Und dann bekommt sie tatsächlich diesen Sohn und nennt ihn Samuel, Gott hat erhört. Und sie hat aber Gott ein Gelübde gegeben und gesagt, Gott, wenn du mir diesen Sohn schenkst, der mein ganzes Leben eigentlich ändert, meine ganze trostlose Position wird er verändern, dann werde ich ihn dir geben, ich gebe ihn dir zur Verfügung. Er wird dir als Priester dienen, er wird für dich prophetisch, priesterlich in Silo, in diesem Heiligtum heranwachsen und dir dienen. Das verspreche ich dir. Und das tut sie dann auch, als der Samuel entwöhnt ist. Sie gibt ihn dort an das Heiligtum. Und in diesem Zusammenhang kommt dieses Loblied. Das finde ich immer ganz wichtig, dass hier jemand etwas von seinem Herzen gibt und darüber anfängt, Gott zu loben. Ich lese uns mal diese Zeilen aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 2. Und Hanna betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht. Das ist jetzt ein Bild, das muss ich gleich erklären. Da könnte man sagen, meine Macht, ein Zeichen der Stärke. Meine Stärke ist erhöht. Oder man könnte auch sagen, mein Kopf ist erhoben. Oder man könnte sagen, meine Würde ist wiederhergestellt. Das ist alttestamentliche Sprache und man muss gucken, wie erklären wir die denn? Was ist ein erhöhtes Horn? Also so steht es hier aber, meine Würde ist wiederhergestellt. Mein Haupt ist erhoben in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Deiner Rettung, könnte man auch sagen. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freche Reden gehen nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt. Und vor ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke, die da satt waren müssen, um Brot dienen und die Hungerlitten hungern nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehren erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Frevler sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, müssen zugrunde gehen, über ihnen wird er donnern im Himmel, der Herr wird richten der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Soweit diese Worte, die natürlich auch an vielen Stellen erstmal ein Stück fremd für unsere Ohren sind. Aber es ist ein großes, großes Loblied und es hat was mit der Osterfreude zu tun. Und darauf wollen wir mal gucken. Osterfreude, das ist ja ein sehr geprägtes Wort. Und Warum ist das so, wenn jemand aus einer schwierigen Lage rauskommt und so alle Last abfällt und alle Schwierigkeit und Not oder sich für ihn eine neue Perspektive eröffnet, wo vorher ganz viel Enge und Angst war, dann kann man vielleicht ein Stück weit was von Freude merken. Und die Osterfreude, die uns die Bibel beschreibt, beschreibt das so ein bisschen, wie die Jünger, die Nachfolger Jesu, die Frauen und die Männer, die Jesus nachgefolgt sind, wo in ihnen so ein Stück weit aus einer tiefen Enttäuschung, vielen Fragen, einer Depression plötzlich sowas aufkeimt. Jesus lebt doch. Es war gar nicht umsonst. Es gibt eine Zukunft. Es geht weiter. Und da ist Osterfreude. Gott hat gehandelt. Das ist irgendwo ein Stück weit auch hier dieser Ton. Gott hat gehandelt. Und Gott hat bestätigt. Und letztendlich, das dürfen wir nicht vergessen, ist Ostern genau das, dieses Fest. Also Gott sagt nicht, das Kreuz war ein großer Irrtum, ach, es war Mist und jetzt mache ich alles richtig, sondern Gott bestätigt, was am Kreuz geschah. Jesus starb für uns. Das ist Gottes Weg. Und Gott bestätigt in der Auferstehung, der, der dort voll Schmach hing, der ist der Sieger. Der ist der, der genau das erfüllt, was wir brauchen, der uns rettet. Das finde ich ganz wichtig. Gott bestätigt etwas zu Ostern. Aus der größten scheinbaren Niederlage wird der größte Sieg. Gott bricht die Macht der Sünde, die den Menschen von Gott wegtreibt. Gott bricht diese Macht und Gott bricht die Macht des Todes, die Folge dieser Sünde sein wird. Und da kommt Jubel auf, so war es Ostern. Und bei Hannah ist das ja so ähnlich. Da lobt ja nicht eine Frau, weil sie nun endlich bekommen hat, was sie sich ersehnte. Also das würden wir ja verstehen. Endlich, das Kind ist da, huhu, toll, prima, ich habe auch ein Baby. Also jetzt kann mir die Penina nicht mehr irgendwie was vormachen. So diese Feindin im Hintergrund. Sowas gibt es ja im Leben von uns Menschen. Menschen, die es nicht mit uns gut meinen. Egal auf welchen Ebenen das ist, wir erleben das. Feindschaft, Verachtung, Gegnerschaft. Und endlich hat sie sozusagen einen Triumph in der Hand. Da würden wir verstehen, wenn die Hannah loslegen würde, würde sagen, das ist ganz prima. Sondern das ist ja das Spannende, als die Hannah sagt, so wie ich es Gott versprochen habe, dieser Junge, entwöhnt, gerade so 3 oder 5 Jahre alt, wir wissen es gar nicht, den gebe ich jetzt in die Hände Elis nach Silo, an dieses Heiligtum. Jubel über Gott, der geht nicht erst, wenn das Leben völlig rund läuft, wenn die tiefsten Sehnsüchte gestillt sind, der hat einen tieferen Grund. Und das steckt in dieser Osterbotschaft auch drin. Unsere Erwartungen sind ganz schnell die, jetzt muss alles doch ganz toll sein. Jetzt muss doch alles spielen gehen. Unser Glaube, das muss sich doch irgendwie in dieser Welt durchsetzen und behaupten können. Und da kann uns keiner mehr an den Karren fahren. Und manchmal erleben Christen, wie schwierig es ist und wie umkämpft es ist und wie in Frage gestellt sie sind. Und das ist sogar in der Bibel ganz deutlich gesagt, dass das so sein wird. Wer Jesus ernst nimmt, wird in Fragestellung in Kauf nehmen müssen. Und die Hannah macht ganz am Handeln Gottes fest. Gott bezeugt sich als verlässlich und glaubwürdig. Er, der Höchste, nimmt eine einfache Frau hinein in sein Tun, in sein rettendes Handeln. Und so nimmt Gott uns Ostern mit in sein rettendes Handeln. Wir sollen diese Osterbotschaft weitergeben. Wir sollen von dieser Osterbotschaft hier denken und leben. Jesus ist auferstanden. Der, der für meine Sünden starb, der lebt. Und er ist heute für mich da und nah. Und das, das stellt die Welt schon auf den Kopf, wenn mir Schmach und Schande genommen werden. Und die Hanna bekommt eine völlig andere Bedeutung in ihrem Leben. Sie kann ihr Haupt erheben, ihren Mund weit öffnen, so steht es hier in diesem Lied auch. Und dann aus diesem Lob, wie gesagt, heraus, und das ist verbunden damit, dass sie auch sagt, ich gebe mein Leben, was Gott mir gibt, in Gottes Hände. Also ihren Sohn Samuel. Sie legt damit sich in Gottes Hände. Und daraus kann etwas Gutes werden. Jesu Tod und Auferstehung nimmt uns ja auch Scham und Schuld ab. Überall, er nimmt uns das, was wir vor Gott nicht bringen. Was uns eigentlich unbrauchbar macht. So hat sich die Hanna wahrscheinlich empfunden. Und Gott gibt uns Anteil an einem neuen Leben, das in Jesus sichtbar wird. Er verbindet uns mit seinem Plan der Rettung für alle Menschen. Da, wo wir davon immer wieder es Gott hingeben, in aller unserer menschlichen Schwachheit, denn da hat sich ja bei der Hanna gar nicht so viel verändert. Sie ist eine schwache Frau gewesen und geblieben, aber da, wo sie es hingibt in ihrer Schwachheit, im Vertrauen auf Gott und sie Anteil hat an dem, was Gott in dieser Welt tut, da taucht dieser Jubel auf. Und Ostern lässt uns ja dann noch etwas erkennen, da ist ja in diesem Lied hier vieles aufgeschrieben, was so sicher und stark, was mit großem Getöse daherkommt, was so klug und mit hochfahrenden Gedanken auftritt, das alles ist es nicht, was uns hilft. Wie viele menschliche Ideen, also ich habe ja vorhin nur einen ganz kleinen Überblick mal, ein ganz kleines spotweisen Überblick über die Geschichte, wie viel ist in der Geschichte gewesen? Große Ideen, große Bewegungen, große, mächtige Interessen und Ideologien, die sich in der Welt breit gemacht haben. Und sie alle sind nach und nach haben abgedankt. Sie alle sind nicht geblieben. Sie alle mussten gehen. Und das ist ganz wichtig, weil wir davon oft so geblendet sind. Und genau dieser Blick auf diese Dinge, der nimmt uns ja oft auch vielleicht die Kraft, Mut oder er lässt uns auf falsche Dinge setzen und uns auf Freude von falschen Dingen abhängig machen. Und das andere, was hier auch deutlich wird, was gering, was unwert erscheint, das muss es nicht sein und es muss nicht bestimmend bleiben. Die Schwachheit, das klingt hier mehrfach an. Denn wenn selbst die eigentliche Weltmacht, nämlich der Tod, der alles nachher gleichhobelt, sage ich mal, äußerlich, wenn die besiegt ist, dann ist mit diesem Sieg und unter diesem Sieg, den Jesus gebracht hat, sehr, sehr viel mehr möglich oder könnte man sagen, alles möglich. Aber es steht eben in dieser Abhängigkeit von diesem Sieger, von diesem Herrn Jesus Christus. Gott stellt die Welt auf den Kopf. Das wird hier deutlich. Hier sind ja so ein paar Vergleiche gezogen worden. Da ist von den Starken, deren Bogen zerbrochen ist, und die Schwachen, die mit Stärke umgürtet sind, die Rede. Da ist von denen, die satt waren, aber dann um Brot dienen müssen, und die Hunger litten, aber dann nicht mehr hungern, und über die Unfruchtbare, die 7 geboren hat und viele Kinder hat, und die viele Kinder hat, die vergeht in ihrem Leben. Also das sind ja so Gegensätze, die hier gezeigt werden. Und es zeigt uns einmal, wie gesagt, dass Gott immer noch Hoffnung hat und dass falsche Lebenshoffnung nicht trägt. Beides wird darin ja deutlich. Und es ist wichtig, darin zu sehen, Gott alleine gibt das Leben. Und er gibt es uns in Jesus, den Auferstandenen. Die Osterfreude, und das ist ja auch in vielen der Lieder nochmal richtig deutlich geworden, die ist ganz zentral, elementar mit Hoffnung verbunden. Also Osterfreude, das ist eben nicht so, jetzt ist alles gut, es kann eigentlich nur noch besser werden. Wir gehen eigentlich von einem Sieg zum anderen oder sowas ähnliches. Das steckt da nicht drin. Also, dass wir und der christliche Glaube sich in der Welt mehr und mehr fortsetzt und immer mehr sich verwirklichen kann und verwirklichen wird, wie Gottes Idee ist. Es gibt diese Idee bis in die Theologie hinein. Dass das die Geschichte der Welt ist. Und dann kommt Jesus und setzt dem Ganzen nochmal zum Schluss die Krone auf. Also die Dynamik in der Welt wird als eine andere beschrieben und nicht nur an dieser Stelle, sondern an anderen Stellen umso mehr. Wir sind auf Hoffnung angewiesen. Und in diesem Lied klingt was an, da muss zum Schluss Gott handeln. Das ist unsere Hoffnung. Die Hoffnung Hannas war das, dass Gott in ihrem Leben, in ihrem kraftlosen Leben etwas tut. Ich kann das gar nicht. Wir schaffen es nicht. Wir müssen unsere Hoffnung ganz auf den setzen, der den Tod besiegt hat, auf Jesus. Ich finde das wichtig. Die Auferstehung bescheinigt uns, dieser Weg Gottes ist gut und richtig und wahr. So vieles darin vielleicht auch für uns unbegreiflich bleibt. Gott aber steht zu seinem Gesalbten und der ist die Hoffnung, auch bei der Hanna, dass der einmal kommt. Und das wird ja auch in diesem Jubel deutlich von ihr. Und da wird auch nochmal deutlich, weder Hohes noch Tiefes. Also da wird von Gott, der tot macht und lebendig, der arm und reich macht, der in den Staub und in die Asche wirft und auch erhebt und erhöht. Nichts davon kann uns der Hand Gottes entziehen. Nicht unser Schmerz, nicht unsere Nöte, nicht unsere Last. Nichts davon kann uns der Hand Gottes entziehen. Das ist der Hanna irgendwo sichtbar geworden, deutlich geworden. Gott, der Macht hat über den Tod, der aus dem Tod umkehren kann zum Leben, kann auch in unserem Leben handeln. Das ist das Zeugnis auch von Ostern. Er spricht in alle diese Gegebenheiten durch sein Wort. Und er will uns dort mit der Botschaft der Auferstehung begegnen, als der, der uns rettet und hilft. Irgendwo leben wir eben in dieser Welt zwischen Hoffen und Bangen, könnte man sagen, an vielen Stellen. Und doch trägt uns die Hoffnung. Gott hat angefangen. Er wird ans Ziel kommen. Und das war für Hanna eine neue Lebensmöglichkeit. Sie konnte getrost und froh leben, Gott loben. Und das soll auch Ostern ja für uns bedeuten. Ostern ist Gottes großer Auftakt für sein Rettungshandeln. Es ist ein Beginn. Da geht etwas los, da ist etwas noch nicht fertig. Und wir sollen auf Gottes Hilfe hoffen. Und dann ist ja zum Schluss noch so ein Stück weit dieses angesprochen, diese große Hoffnung, die letzte große Hoffnung, die Hanna sieht und die sich durch Jesus erfüllen wird. Das ist hier schon angedeutet und das macht diesen Text ein Stück weit zu diesem Ostertext und Osterjubel. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen wieder das Horn, das Haupt, die Kraft, die Würde des Gesalbten. Und das ist ja Ostern geschehen. Und es bleibt trotzdem irgendwie eine wichtige Frage. Und wie wird das sichtbar? Das ist es, was uns immer wieder bewegt. Wie wird das sichtbar? Wie wird das sichtbar, dass Jesus der Sieger ist, dass er der mächtige Herr ist, dass er in unser Leben hineingreift. Und das Lied der Hanna gibt uns ja da ein Stück weit eine Antwort. In schwachen Menschen. In schwachen, bedürftigen Menschen wird das sichtbar. Nicht in Menschen, die so hingehen aus sich und die ganz toll und ganz super, keine Ahnung, überall ausgebildet sind und alles wissen und die in jeder Hinsicht psychologisch oder sonst wie zu Rate gehen können und alles handeln können. Das ist doch die Verführung unserer Zeit. Dass wir glauben, wenn wir das alles so bis ins Detail lernen, soziologisch, psychologisch und sonst wie, dann kriegen wir das alles in den Griff. Die Aussage, die hier steht, ist, Gottes Ostern, Gottes Freude beginnt mit schwachen Menschen, die sich ganz auf Gott verlassen. Die sich an dieser Hoffnung, die ihnen Jesus schenkt, sage ich jetzt mal übersetzt, in unsere Zeit festhalten. Dass Jesus mich annimmt, mit meiner ganzen Art, wie ich bin und mit mir umgehen kann und mich gebrauchen kann. Dass ich mich nicht nur daran festhalte, sondern dass ich mich davon erheben lasse oder aufstehe, aus dieser Hoffnung Gott zu loben, dass ich ihm Dank sage. Da beginnt es, dass die Welt auf den Kopf gestellt wird, wenn die schwachen Menschen Gott anbeten und loben. Wenn begnadigte Sünder Gott loben, weil ihnen vergeben wurde. Und wenn diese Menschen vertrauen, dass Gott Gerechtigkeit schaffen kann und festhalten an dem, was Gott uns an guten Ordnungen gibt und doch glauben, dass da Gerechtigkeit drin gelebt wird, durch Jesus. Und wenn wir anfangen, vielleicht auch unsere Wünsche nicht nur festzuhalten und darin unsere Erfüllung zu suchen, sondern zu fragen, wie sieht es aus? Hanna singt, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Der Grund, der Ort ihrer Freude ist nicht, was sie einfach nur bekommt, sondern dass sie weiß, dieser Gott steht zu mir. Dieser Gott ist mein Gott. Dieser Gott baut mich ein in seinen Plan. Und ich denke, das brauchen wir, dass dann auch die Welt auf den Kopf steht. Und wenn das geschieht, greift die Osterbotschaft, die Osterfreude um sich. Und das kann wirklich viel verändern. Und darum soll es gehen. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns in deiner großen Güte und Treue und Macht begegnest, auch oft gerade in unserer menschlich gesehenen Schwachheit. Wir müssen nicht die Glänzenden sein, aber wir sollen dich sehen und erkennen, was du tust und was du getan hast für uns, durch Jesus Christus, wie du für uns bist in Jesus Christus, wie du für uns gelitten hast und gestorben bist, wie du für uns auferstanden bist und wie wir in dir das Leben finden. Hilf, dass wir das immer wieder neu sehen. Hilf, dass das unser Leben und Tun auch prägen kann. Hilf, dass, ja, vielleicht auch da, wo es manchmal fehlt, dieser Jubel, dieser Dank, den die Hanna auch in ihrem Herzen trug, dass der auch unser Herz bewegen kann, dass wir dich loben können. So sagen wir Dank für dieses Osterfest, was wir feiern. So sagen wir Dank, dass Jesus für uns auferstanden ist, dass der, der für uns starb, lebt, damit wir leben können und ewiges Leben haben. Wir wollen dir dafür danken, für diesen Tag, den du uns heute gibst. Danken für das, was du uns an deinem Wort und an Gemeinschaft schenkst. Danken, dass wir uns an dich hängen dürfen und festmachen dürfen. Herr, baue du uns und unser Beziehung zu dir, stärke unseren Glauben und geh du mit uns in diese Zeit. Amen.